Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Absturz auf dem Wellenkamm. Die Schweizer Exportindustrie hätte ein gutes Jahr gehabt, wäre da nicht der Dezember gewesen.
Es ist der stärkste Rückgang seit dem Jahr 2001 beziehungsweise sogar seit 1998,
sagt der Experte der Zolldirektion. Standfestigkeit auch in der Krise behält dagegen die Rüstungsindustrie. 2008 belieferte die Schweiz im großen Stil Pakistan mit Waffen. Dann Koordinationsschwierigkeiten in der Krise. Die Regierung Obama in Washington gibt Gas, die US-Bundesstaaten bremsen. Gottesstaat auf Konfrontationskurs. Der Iran schießt seinen ersten Satelliten ins All. Die USA befürchten zu Spionagezwecken. Und er kennt das Land, wo die Zitronen blühen. Italien-Korrespondent Rolf Pellegrini geht in Pension. Im Tagesgespräch um 13 Uhr blickt er zurück auf seine über 40 Jahre bei Schweizer Radio DRS. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Roger Brändling.
Die Wirtschaftskrise trifft den Schweizer Außenhandel. Die Exporte gingen im Dezember stark zurück, wie die eidgenössische Zollverwaltung mitteilt. Im Dezember wurden im Vergleich zu Dezember 2007 fast 11% weniger Waren ausgeführt. Nur wegen der guten ersten 9 Monate sei der Außenhandel über das ganze Jahr gesehen mit knapp 5% noch im Plus, so die Zolldirektion. Exemplarisch für diese Entwicklung ist die Uhrenindustrie. Im letzten Quartal 2008 gingen die Uhrenexporte um 8% zurück. Dennoch wurden im ganzen letzten Jahr Uhren für 17 Milliarden Franken ins Ausland exportiert, so viel wie noch nie. Die Exporte von Schweizer Kriegsmaterial kennen hingegen keine Wirtschaftskrise. Sie erreichten im vergangenen Jahr ein neues Hoch. Verglichen mit 2007 sei die Ausfuhr von Kriegsmaterial um mehr als die Hälfte auf 722 Millionen Franken gewachsen, so die eidgenössische Zollverwaltung weiter. Pakistan war mit Abstand der wichtigste Abnehmer von Schweizer Waffen. Das Land kaufte vor allem Schweizer Fliegerabwehrsysteme. Weitere große Käufer waren Dänemark, Deutschland und Belgien. In Spanien ist die Zahl der Arbeitslosen im Januar so stark gestiegen wie noch nie innerhalb eines Monats. Sie nahm um 200.000 zu auf 3,3 Millionen. Damit sind in Spanien 14% der erwachsenen Bevölkerung nun als arbeitslos gemeldet. Das ist die höchste Quote aller EU-Länder. Die skandinavische Fluggesellschaft SAS streicht 8.600 Stellen. Zudem braucht die Airline neues Kapital in der Höhe von gut 500 Millionen Euro. Die stark angeschlagene SAS gilt seit längerem als Kandidatin für eine Übernahme durch die deutsche Lufthansa. Der Antirassismusartikel kommt nicht mehr vors Volk. Die Schweizer Demokraten wollten den Artikel mit einer Volksinitiative abschaffen. Nun sammeln sie keine Unterschriften mehr. Die Partei habe sich in den letzten Monaten auf die Abstimmung zur Personenfreizügigkeit konzentriert, erklärte der Geschäftsführer der Schweizer Demokraten Bernhard Hess nach dem Bericht der Basler Zeitung. Der Tessiner FDP-Nationalrat Ignazio Cassis ist beim Rasen erwischt worden. Er war auf der Autobahn Bellinzona viel zu schnell unterwegs. Statt der erlaubten 120 km pro Stunde hatte er 171 auf dem Tachometer. Nebst einer Buße droht dem Nationalrat nun auch der Entzug seines Führerscheins, voraussichtlich 3 Monate. Iran hat seinen ersten selbstgebauten Satelliten ins All geschossen und auf eine Umlaufbahn gebracht. Internationale Beobachter betrachten das iranische Raumfahrtprogramm mit Sorge, denn die Raketen, mit denen Satelliten ins All geschickt werden, können auch mit Sprengköpfen bestückt werden. Immer mehr deutsche Soldaten kehren traumatisiert aus dem Auslandeinsatz in Afghanistan zurück. Dies berichtet die Süddeutsche Zeitung. Nach 55 Fällen von posttraumatischer Belastungsstörung noch vor 2 Jahren sei diese Zahl 2008 auf fast 230, also aufs Vierfache gestiegen. Die Zeitung beruft sich auf Informationen aus dem deutschen Verteidigungsministerium. Die guten Schneeverhältnisse in den Bergen führen zu überdurchschnittlich vielen Wintersportunfällen. Es zeichnet sich schon jetzt ab, dass die Rettungsflugwacht gegenüber der letzten Saison häufiger zum Einsatz komme, hieß es bei der Rega. Zudem hat die Anzahl Skifahrer und Snowboarder, die in Lawinen ums Leben kamen, mit 9 Toten schon fast den Stand des gesamten letzten Winters erreicht. Alle tödlichen Unglücksfälle geschahen außerhalb der markierten Pisten. Der verunfallte Schweizer Skirennfahrer Daniel Albrecht ist auf dem Weg zur Besserung. Das Schädelhirntrauma verlaufe ohne Komplikationen und auch die Lungenentzündung sei etwas abgeklungen. Dies teilten die behandelnden Ärzte der Innsbrucker Universitätsklinik mit. Die Sonde zur Überwachung des Gehirndrucks wurde Albrecht wieder entfernt. Das künstliche Koma wird wegen der Probleme mit der Lunge aber noch aufrecht erhalten. In diesem kalten Winter sterben in der Schweiz vermutlich bis zur Hälfte aller Vögel. Dies sei mehr als in einem milden Winter üblichen 20-30%, betont die schweizerische Vogelwarte Sempach. Je länger die Schneedecke geschlossen bleibt, desto weniger Nahrung finden die Vögel. Aber auch Gämsen und andere Wildtiere finden kaum Nahrung, sagt das Bundesamt für Umwelt.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag, weiter mit diesen Themen. Globalisierung als Fluch. Nach goldenen Jahren gerät die Schweizer Exportindustrie nun in den allgemeinen Abwärtssog. Waffen scheint es immer zu brauchen. Trotz Wirtschaftseinbruch exportiert die Schweiz so viel Rüstungsgüter wie nie zuvor. Die Wirtschaft stimulieren will US-Präsident Obama mit dem größten Hilfspaket. Aber zuerst möchte er die Republikaner zum Mitmachen animieren. Teheran stimuliert nicht, sondern provoziert mit einem selbstgebauten Satelliten. Und eine kleine Provokation waren die großen Häuser in der Schweiz. Ein alter Hochhauskomplex aus den 50er Jahren feiert diese Tage sein Jubiläum. Ähnlich wie unser Italien-Korrespondent Rolf Pellegrini. Er geht nach Jahrzehnten bei Schweizer Radio Dieres in Pension und erzählt von seiner Korrespondentenzeit in Frankreich und Italien im Tagesgespräch um 13 Uhr. Mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.171 Punkten, plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 49,03 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 15,87. Das Wetter. Im Norden scheint heute Dienstag oft die Sonne. Mehr Wolken gibt es in der Westschweiz, hier kann am Abend auch etwas Regen fallen. Im Süden fallen letzte Tropfen oder Flocken. Die Wolken lockern dann langsam auf. Die Temperaturen erreichen beidseits der Alpen rund 5 Grad. In den Föhntälern steigen sie gar bis auf 11 Grad. Morgen Mittwoch bleibt es im Norden freundlich. Im Süden scheint zunächst die Sonne, dann ziehen neue Wolken auf. Am Donnerstag ist es im Norden in den Föhnregionen noch oft sonnig. Sonst ziehen immer mehr Wolken auf und je nach Gebiet fällt Regen. Im Süden ist es dann generell trüb und nass. Die Temperaturen liegen beidseits der Alpen um 6 Grad, mit Föhn jeweils um 13. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Die Menschen, die Politik und die Wirtschaft sind weltweit immer mehr vernetzt. Man hat dafür den Begriff von der Welt als globalem Dorf geprägt. Von dieser Globalisierung haben in den vergangenen Jahren viele Schweizer Unternehmen stark profitiert. Sie konnten immer mehr Produkte im Ausland absetzen. Nun schlägt das Pendel zurück. Die Exporte sind in den vergangenen 3 Monaten eingebrochen. Die Hoffnung ruht jetzt auf dem engen Heimatdorf. Die Binnenwirtschaft soll den Abschwung zumindest etwas dämpfen. Manuel Rentsch.
Es gibt nur wenige Länder auf der Welt, die derart von den Exporten abhängig sind wie die Schweiz. Die Schweiz ist ein kleines Land mit nur ein paar Millionen Konsumenten. Da ist es naheliegend, dass die Firmen zusätzliche Märkte im Ausland erschließen. Messen lässt sich die Offenheit einer Wirtschaft an der sogenannten Exportquote. Sie misst den Anteil der exportierten Güter an der gesamten Wirtschaftskraft. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag diese Exportquote bei nur gerade 11%. Heute sind es 57%. Das heißt, mehr als jeder zweite Franken verdient die Schweiz mit den Verkäufen ins Ausland. Noch nie in der Nachkriegsgeschichte haben die Exporte so stark zugenommen wie in den vergangenen 10 Jahren. Die Exporte haben sich seit 1998 nahezu verdoppelt auf 207 Milliarden Franken. Matthias Pfammatter von der Eidgenössischen Zollverwaltung.
Bei den Exporten haben wir einen neuen Rekordwert. Wir haben die 200-Milliarden-Grenze geknackt.
Die Bilanz zum vergangenen Jahr ist also positiv, obwohl sich das Bild im letzten Quartal schlagartig verdüstert hat. Die Exportzahlen vom Dezember sind so schlecht wie noch nie seit 1998. Es ist ein Rückschlag für den Außenhandel. Heinz Hauser, ehemaliger Wirtschaftsprofessor der Universität St. Gallen.
Diese Rückgänge, diese Absatzeinbrüche, die kamen praktisch von einem Monat auf den anderen. Denn bis in Sommer, Herbst des letzten Jahres hinein waren die Zahlen eigentlich noch recht gut. Und plötzlich blieb die Nachfrage einfach weg.
Durch die Offenheit der Schweiz ist die Wirtschaft verletzlicher geworden, anfälliger auf die Konjunktureinbrüche im Ausland. Nochmals Heinz Hauser.
Dies ist natürlich die Kehrseite der stärkeren internationalen Verknüpfung. Jetzt in der Krise zeigt natürlich die Verwundbarkeit auf die andere Seite. Ich glaube, man kann nicht die Chancen des Aufschwungs haben ohne die Risiken der Rezession.
Die Ökonomen hoffen nun auf die Binnenwirtschaft. Sie soll die Rückschläge bei den Exporten abfedern. Der Bau, der Detailhandel und auch der Konsum haben der Krise bisher getrotzt. Alexus Körber, Ökonom bei BAK Basel Economics.
Vorerst wird sie einen gewissen Schutz darstellen, gerade in der Schweiz, weil die Binnenwirtschaft noch recht robust ist. Wir sehen es beim privaten Konsum. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ist der Konsum in der Schweiz immer noch sehr robust gewesen, das ganze Jahr 2008 über.
In der Binnenwirtschaft sind weit mehr als die Hälfte der erwerbstätigen Personen tätig. Allein in den Schulen, dem Gesundheitswesen und in den öffentlichen Verwaltungen arbeiten mehr als 900.000 Menschen. Diese Bereiche sind stabil, auch wenn die Exportwirtschaft leidet.
Manuel Rentsch über die sinkenden Exporte und ihre Geschichte. Im Bericht zu den Außenhandelszahlen des letzten Jahres sticht eine Zahl ins Auge, obwohl sie fast unscheinbar und am Rande auftaucht. Die Schweizer Rüstungsindustrie hat allen Entwicklungen in der Exportindustrie zum Trotz einen Rekordgewinn gemacht. Für 720 Millionen Franken haben Schweizer Unternehmen Panzer, Fliegerabwehrsysteme und Munition ins Ausland verkauft. Das ist anderthalbmal so viel wie im Jahr zuvor. Dominik Meyer.
Das größte Waffengeschäft des letzten Jahres machte die Firma Oerlikon Contraves. Sie lieferte Fliegerabwehrsysteme im Wert von 110 Millionen Franken nach Pakistan. Der Handel mit Pakistan sei eine Ausnahme, sagt Simon Plüss. Er ist beim Bund zuständig für die Kontrolle der Kriegsmaterialexporte.
Gerade bezüglich Pakistan muss man sagen, der Bundesrat hat auch klar festgehalten, dass er im Moment keine neuen Lieferungen für Pakistan bewilligen wird.
Andere Gesuche für Pakistan seien bereits abgelehnt worden. Fliegerabwehrwaffen, wie sie Oerlikon geliefert habe, seien aber verhältnismäßig unproblematisch. Sie könnten nicht gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt werden. Die andere Sicht vertritt im Konzert mit allen linken Politikern der grüne Nationalrat Joe Lang.
Pakistan gilt als der gefährlichste Staat auf dieser Welt. In einen solchen Staat Waffen zu exportieren, ist hochverantwortungslos.
Joe Lang kritisiert auch die gewichtigen Waffengeschäfte mit Deutschland, Großbritannien und den USA, welche die Schweizer Waffenexportstatistik für letztes Jahr auflistet. Denn diese Staaten würden in Afghanistan zum Beispiel Krieg führen. Im laufenden Jahr dürfte der Umfang der Waffenexporte groß bleiben. Hauptgrund sind Aufträge aus den vergangenen wirtschaftlichen Boomjahren. Ein großes Geschäft macht dieses Jahr wiederum Oerlikon Contraves, diesmal mit Saudi-Arabien. Für später zeichnet sich aber auch in der Rüstungsbranche ein Rückgang ab wegen der Wirtschaftskrise, sagt Simon Plüss vom Bund.
Die erteilten Bewilligungen, das sind ja quasi die Exporte von morgen. Und daran könnte man sich eigentlich ableiten, dass dann auch die Exporte früher oder später zurückgehen werden, allerdings mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. Möglicherweise wird es dann erst im Jahr 2010, 2011 zu Buche schlagen.
Bis dahin dürfte die politische Diskussion um Waffenexporte intensiver werden. Demnächst entscheidet der Bundesrat nämlich über schärfere Regeln beim Export von Gütern, die sowohl für friedliche als auch für militärische Zwecke genutzt werden können. Die Rüstungsindustrie wehrt sich bereits dagegen. Und voraussichtlich im nächsten Jahr kommt eine Volksinitiative der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee zur Abstimmung. Diese will Waffenexporte ganz verbieten. Der Bundesrat lehnt die Volksinitiative ab, es seien über 5'000 Arbeitsplätze gefährdet, argumentierte die Landesregierung im letzten Sommer. Als Reaktion auf die Volksinitiative verschärfte sie aber die Kriterien für Waffenexporte leicht. Verboten sind neu zum Beispiel Geschäfte mit den ärmsten Entwicklungsländern. Und das habe bereits Auswirkungen, sagt Simon Plüss.
Ich weiß Einzelfälle, wo wir schon aufgrund eben dieses neuen Kriteriums jetzt sagen mussten, das müssen wir jetzt ablehnen. Früher hätte man das vielleicht noch verwilligen können und das ist jetzt einfach klar.
Umgekehrt gibt es aber auch Staaten, die künftig vermehrt Schweizer Waffen kaufen dürften. Ein Zukunftsmarkt sei Indien, heißt es beim Bund. Bereits nehmen die Exportgesuche zu.
In den USA will der neue Präsident ein zig Milliarden schweres Konjunkturprogramm zügig durchs Parlament bringen. 820 Milliarden hat das Repräsentantenhaus vergangene Woche beschlossen, gegen den Willen der Republikaner. Über 900 Milliarden wird jetzt im Senat debattiert. Am Schluss werden beide Kammern einen Kompromiss finden müssen, an dem nach Barack Obamas Vorstellungen auch die Republikaner mittragen sollten. Aus Washington, Peter Vögeli.
Nachdem ein 820 Milliarden Dollar Gesetzesentwurf für ein Konjunkturprogramm im demokratisch dominierten Repräsentantenhaus vergangene Woche ohne eine einzige republikanische Stimme verabschiedet worden war, betonte der republikanische Minderheitsführer im Senat Mitch McConnell an einer Pressekonferenz, es gehe den Republikanern im Senat nicht darum, ein Konjunkturprogramm zu blockieren, sondern es in ihrem Sinne zu verbessern.
Our goal is to produce a bill that makes a difference, not to kill the measure.
Die Republikaner kritisieren vor allem die Dimension des 900 Milliarden Dollar Programms im Senat. Es werde mit Zahlen um sich geschmissen, als ob es sich um Papiergeld handle, sagte McConnell.
We've been throwing figures around like it was paper money.
Je höher die Ausgaben, desto geringer die republikanische Zustimmung, machte McConnell deutlich. Der republikanische Senator Brownback aus Kansas kritisierte, dass die Demokraten sich die Krise zunutze machten, um Teile ihrer politischen Agenda zu verwirklichen, die normalerweise nie eine Chance auf Realisierung gehabt hätte.
That we've got a crisis here. Let's use this crisis to put a lot of money in different places that we wanted to all along. That doesn't stimulate the economy.
Präsident Obama rief den Kongress auf, die aus seiner Sicht geringfügigen Differenzen beizulegen, damit ein Konjunkturprogramm möglichst rasch verabschiedet werden könne.
There are still some differences between Democrats and Republicans on the Hill, but what we can't do is let very modest differences get in the way of the overall package moving forward swiftly.
Ziel von Präsident Obama ist, ein Gesetz bis Mitte Februar mit seiner Unterschrift in Kraft zu setzen. Obama möchte möglichst viele Republikaner auf seine Seite ziehen, um dem riesigen Konjunkturprogramm möglichst viel politischen Rückhalt zu geben.
Mit etwa 900 Milliarden Dollar will also die Regierung Obama die Konjunktur ankurbeln und Arbeitsplätze schaffen. Dazu kommen 700 Milliarden zur Rettung des Finanzplatzes und nochmals Hunderte von Milliarden, mit der die Notenbank faule Kredite aufkauft. Insgesamt sind das mehr als 2 Billionen, die von Washington aus in den Wirtschaftskreislauf gepumpt werden sollen. Der Staat tritt also als Retter der Wirtschaft auf. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn während die Zentralregierung Geld ausgibt wie verrückt, sparen die Gemeinden und die Bundesstaaten, wo es nur geht. Und unter dem Strich könnte sich das gegenseitig neutralisieren. Max Ackermann.
Wäre Kalifornien ein unabhängiger Staat, es wäre die achtgrößte Volkswirtschaft der Welt, vergleichbar mit Frankreich. Doch jetzt steht die Wirtschaftsmacht am Pazifik vor dem Staatsbankrott. Es droht ein Loch von über 40 Milliarden Dollar. Wenn nicht schnell etwas geschehe, sei Kalifornien in wenigen Wochen pleite, warnt Gouverneur Arnold Schwarzenegger.
California, the eighth largest economy in the world, faces insolvency within weeks.
Seit Monaten blockieren sich im Parlament die beiden Parteien gegenseitig mit widersprüchlichen Sanierungskonzepten. Und so reagierte Schwarzenegger auf eigene Faust, fast wie früher in seinen Terminator-Filmen. Eine Viertelmillion Staatsangestellte müssen 2 Tage pro Monat unbezahlte Ferien nehmen. Steuervergütungen werden zurückbehalten und Tausende von ausführbereiten Bauprojekten sistiert. Volkswirtschaftlich genau das falsche Rezept, um aus der Krise zu kommen, sagt dazu Professor Dan Wenzel von der San Francisco State University.
Canceling a lot of programs and not paying people's income tax refunds is really contractionary.
Solche Sparanstrengungen vertieften die Wirtschaftskrise. Jetzt müsste die öffentliche Hand eigentlich investieren, so wie es die Zentralregierung in Washington vorhabe mit ihrem massiven Konjunkturprogramm. Die Regierung Obama gibt Gas, die Teilstaaten und die Gemeinden treten auf die Bremse. Nicht nur in Kalifornien, sondern überall im Land. 50 Herbert Hoovers, titelte Nobelpreisträger Paul Krugman jüngst in der New York Times in Anspielung auf den Präsidenten, der anfangs der 30er Jahre die US-Wirtschaft fast zu Tode gespart hätte. Sein Nachfolger Franklin Roosevelt lancierte dann den New Deal, ein gigantisches Ausgabenprogramm zur Ankurbelung der Wirtschaft. Aber auch dessen Bemühungen, so Professor Wenzel, seien durch Sparanstrengungen in den Bundesstaaten zum Teil mindestens neutralisiert worden.
President Roosevelt tried to expand the economy, but 48 different states were still pursuing Herbert Hoover-type policies.
Das Resultat? Eine unnötig lange Rezession bis 1943. Und heute geschehe wieder das Gleiche. Die Bundesstaaten machten finanzpolitisch genau das Gegenteil von der Zentralregierung.
The states cancel out what the federal government does.
Die Teilstaaten und die Gemeinden können allerdings fast nicht anders, sind sie doch gesetzlich verpflichtet, ausgeglichene Budgets zu präsentieren. Und Geld drucken darf nur die Zentralregierung. Da ist es schwierig, sich antizyklisch zu verhalten, gibt auch Professor Wenzel zu und macht dann seinem Gouverneur doch ein paar Vorschläge.
He may find some ways to increase taxes on people that have quite a bit of money, in other words the upper income groups like
Reichtums- und Luxussteuern würden die Einnahmen erhöhen, ohne die Wirtschaft gleich abzuwürgen. Auch Abgaben auf besonders umweltschädliche Autos wären denkbar. Die allerschlechteste Lösung aber sei es, fixfertige Bauprojekte auf Eis zu legen.
But canceling major construction and highway projects is the worst thing he can do.
Schlussendlich bleibe den Teilstaaten aber wenig anderes übrig, als auf Hilfe aus Washington zu warten.
The states are waiting for Obama to ride in on a white horse, just throwing money at the states so the states don't have to borrow.
Der weiße Ritter Obama mit den Taschen voller Geld, er soll es richten, auf ihn hoffen viele, auch der Terminator im Gouverneurspalast von Kalifornien.
Iran trotzt dem Westen. Trotz internationaler Sanktionen führt der Gottesstaat sein Atomprogramm fort, testet Raketen und demonstriert der Welt jetzt auch, dass er imstande ist, einen Satelliten ins All zu schicken. ARD-Korrespondent Ulrich Pick.
Nach Angaben des staatlichen iranischen Fernsehens hat die Islamische Republik ihren ersten selbstgebauten Satelliten ins All gebracht. Die Trägerrakete Safir 2, so heißt es, sei am frühen Morgen in die Erdumlaufbahn gebracht worden. Der relativ leichte Telekommunikationssatellit, der den Namen Omid trägt, das heißt Hoffnung, ist ausgestattet mit 8 Antennen und 2 Frequenzbändern. Er soll 15 Mal am Tag die Erde umkreisen und von seiner Umlaufbahn aus Messungen vornehmen, die dann zurück nach Iran gesendet werden. Das staatliche iranische Fernsehen sendet seit dem Morgen immer wieder die Bilder vom Start der Trägerrakete sowie die Worte eines sichtlich stolzen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad. Nun ist es uns endlich gelungen, den ersten vollständig in Iran hergestellten Satelliten ins Weltall zu befördern und dort in seiner vorhergesehenen Bahn zu positionieren. und zwar mit einer Trägerrakete, die ebenfalls vollständig von unseren eigenen Experten gebaut worden ist. Die Rakete Saphir 2 ist das Nachfolgemodell der Saphir 1, welche den Satelliten bereits vor einem halben Jahr ins All befördern sollte. Beim Start im August allerdings verunglückte sie, sodass das Projekt überarbeitet werden musste. Das erste iranische Raumfahrtzentrum wurde bereits im vergangenen Frühjahr in Betrieb genommen. Unter Präsident Ahmadinejad verfolgt das Land sehr ehrgeizige Pläne, die der Weltöffentlichkeit zeigen sollen, dass man trotz internationaler Sanktionen in der Lage ist, ein gewisses technisches Know-how zu erringen. So gelang es Teheran im Frühjahr 2006 erstmals mit seinen damals 164 Zentrifugen Uran anzureichern. Ob die Islamische Republik inzwischen, wie immer wieder befürchtet wird, kurz davor steht, eine Atombombe zu bauen, ist international ebenso umstritten wie die von Iran behauptete Angabe, man verfüge inzwischen über mehr als 5000 Uranzentrifugen. Der jetzige Start des Satelliten erfolgt zu einem öffentlichkeitswirksamen Termin, und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen feiert die islamische Staatsspitze in diesen Tagen den 30. Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution. Zum anderen wollen sich morgen erstmals nach dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Obama Vertreter der 5 UN-Vetomächte sowie Deutschlands in Wiesbaden treffen, um über das iranische Atomprogramm zu beraten.
Wollen wir Hochhäuser bauen oder nicht? Die Frage ist seit Jahrzehnten aktuell, die Antwort darauf je nach Situation verschieden. In den 50er Jahren, da war die Antwort eindeutig, nämlich ja. Und so wurde vor 50 Jahren eine der ersten Hochhaussiedlungen der Schweiz bezogen, das Tschernergut am westlichen Rand der Stadt Bern. Ein halbes Jahrhundert später erkundigt sich Toni Koller, wie man heute in den Hochhäusern von damals lebt.
8 sogenannte Scheibenhäuser mit 8 Stockwerken, einige kleinere Bauten und 5 20-stöckige Wohntürme. Das ist das Tschernergut.
Ich war mal in Zürich und habe mich jemand gefragt, wo ich wohne. Dann habe ich gesagt, im Tschernergut. Und die haben mir gewusst, was das Tschernergut ist. Sicher von diesem Lied da. Es hat halt irgendwie schon ein bisschen eine Art geholt, das Tschernergut.
Ich war 8-jährig, als sie Profile hatten. Mein Vater ist gestorben, in der Schule haben sie Rösslein Heu erzählt. Tschernergut, du bist es ja. Hey!
Kleusu Friedli hat das Tschernergut besungen, mitentworfen hat es seinerzeit der inzwischen verstorbene Architekt Hans Reinhardt.
Im Tschernergut war ein Landbesitzer, das war die Stadt. Und die hat geschaut, dass drei Baugenossenschaften zu einer Gesamtlösung kommen. Gemeinnützig, nicht Quadratmeter und Franken im Vordergrund. Hier sind die Leute, die hier reinkommen, im Vordergrund.
Zu Anfang waren es 5000, heute zählt das Tschernergut noch kaum die Hälfte dieser Einwohnerzahl. Eine Folge sich wandelnder Ansprüche, sagt Otto Wenger, seit 22 Jahren Leiter des Quartierzentrums und selber Kind des Tschernerguts.
Es sind fast alles 3,5-Zimmerwohnungen und vor 50 Jahren eine Familie, 2 bis 3 Kinder, die wohnten in einer 3,5-Zimmerwohnung. Die Kinder, wie ich selber auch, sind dann ausgezogen, haben einen eigenen Haushalt gegründet, nicht unbedingt im Tschernergut, aber die Eltern, die sind da geblieben.
Fast ein Drittel der Tschernergut-Bevölkerung steht heute im Rentenalter.
Als ich hier anfing, war die große Zeit der Jugenddiscos und heute, im genau gleichen Saal, machen wir Seniorentanzanlässe.
Es gibt Pläne für die Vergrößerung von Wohnungen, die meisten aber sind klein und kostengünstig. Gut für die ältere Generation, gut für die zahlreiche ausländische Bevölkerung. Nachmittags im Quartierzentrum.
Jasse, türkische Jasse, ja.
Schon lange hier sind, 38 Jahre, das ist Tschernergut, oder? Türkische Kollege, alles pensioniert, jeden Tag spielen, oder? Nachbar und Kinder, so, oder? Alles hier, sehr gut.
Leute, die über ihre Wohnlage klagen, hört man hier kaum. Auch nicht im Jugendtreff gleich nebenan.
Es macht Spass, man findet mehr Kollegen als sonst.
Mehr Ausländer, weniger Schweizer, Tschernergut. Und das ist gut für uns.
Wir haben alles, was wir brauchen in unserer Insel.
Eine Insel, vor 50 Jahren sorgfältig geplant, mit eigenen Geschäften, Post und Restaurants.
Durch die Hochhäuser kommt natürlich extreme Menschenmenge zusammen, aber wir haben es, glaube ich, heute überall, auch auf dem Land hat man Multikulti gemischt.
Ich persönlich fühle mich, als wäre ich immer hier gewesen, wo wir seit 10 Jahren da. Mir gefällt es, also ich finde überhaupt nicht, dass es ein Ghetto ist oder so.
Ein Ghetto ist das Tschernergut dennoch in den Augen vieler.
Wir kämpfen gegen ein schlechtes Image, aber die Innensicht ist eine andere als die Außensicht. Ich will nicht sagen, dass es keine Probleme gibt.
Aber die Integration der ausländischen Bewohner, das Zusammenleben der Generationen, erzeugt erstaunlich wenige Konflikte. Dazu trägt das Quartierzentrum mit seinen Aktivitäten bei. Doch Otto Wenger sagt,
das Wichtigste ist die Architektur. Die ist eigentlich sehr genial, nach wie vor. Die macht sehr vieles möglich. Die Freiflächen und das viele Grün, diese Scheibenhäuser, die haben durchgehende Laubengänge. Man läuft einander vor dem Küchenfenster vorbei, man sieht einander. Dieser Dorfcharakter, das gibt dann auch Kontakt. Ich denke, das sind Modelle, die sich wirklich bewährt haben.
Die Frage heißt also nicht, ob man Hochhaussiedlungen bauen soll, sondern wie baut man sie richtig. Das Tschernergut aus der Aufbruchepoche der 50er Jahre ist dafür noch heute wegleitend.
Toni Koller über ein Stück Schweizer Baugeschichte.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.